Tja, meine liebe Familie, wie so oft beginne ich diese Predigt mit einer Frage. Und die lautet: Wer von euch war schon mal so richtig mit dem Heiligen Geist erfüllt? Meldet euch mal. Wer hatte schon mal einmal wenigstens dieses Erlebnis, dass du denkst so, oh, ich bin voll in der Gegenwart Gottes und der Geist ist da und ist einfach toll. Einige, doch einige. Und von denen das schon mal so ging, ist der Zustand so geblieben? Exakt so, ist er immer noch so? Ist es noch genau so wie da, so immer volle Kanne? Bei wem ist es so geblieben? Habe ich mir auch irgendwie gedacht. Bei niemandem. Das ist tröstlich und das ist biblisch. Ja? Bei den Aposteln war das auch so. Im 2. Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir über das Pfingstfest und wie der Geist ausgegossen wurde und wie sie alle in fremden Sprachen sprechen konnten. Und dann gibt es im 4. Kapitel Bericht darüber, dass die Apostel erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Obwohl sie doch gerade kurz vorher den erst gekriegt haben. Ja? Anscheinend brauchten sie ihn gleich nochmal wieder. Welle so. Und das war also schon immer so, dass die Menschen den Geist Gottes immer wieder brauchten. Und manchmal war das, um sie für einen speziellen Dienst auszurüsten. Und manchmal, um sie selber einfach aufzubauen. In Kapitel 5 an die Epheser fordert Paulus die Epheser auf, sich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen, indem sie im Geist singen, beten und danken. Ich lese mal ab Vers 15, Epheser 5. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Tun wir jetzt auch, ne? Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das haben wir gerade schon wunderbar im Lobpreis gemacht. Und da haben sich auch schon erste Sachen gezeigt, die passieren, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dann gibt es zum Beispiel prophetische Eindrücke oder sogar Sprachengesang. Was lehrt die Bibel über die Folgen, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? In Epheser 1, 3 bis 14 lesen wir: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles, ich nick dir zu, wenn ich die brauche. Und das alles zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Einlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Und jetzt, Joe, darfst du mal klicken. Also, eine der Folgen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, dass der Heilige Geist uns offenbart, womit uns Gott beschenkt hat und was uns als sein Erbe zusteht. Ja? Also, diese ganze lange Bibelstelle fasse ich mal so zusammen. Offenbarung, womit Gott uns beschenkt hat und was uns als Erbe zusteht. In Johannes 14, Vers 15 bis 20 steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Und Römer 5. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und Römer 8. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Kannst du noch mal? Zusammengefasst kann man sagen, der Heilige Geist schärft unser Bewusstsein dafür, dass wir zu Söhnen und Töchtern Gottes adoptiert wurden, und er vergrößert unser Vertrauen darauf, dass wir gerettet sind, und er vergrößert auch die Gewissheit, dass wir Söhne und Töchter sind. Philipper 1, 19 schreibt Paulus, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Klickst du noch mal bitte? Der Heilige Geist gibt uns also die Kraft, schwierige Situationen durchzustehen. Im 1. Thessalonicher 4 schreibt Paulus, jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von der sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Klickst du nochmal? Der Heilige Geist gibt uns also die Kraft, unser Leben im Sinne Gottes zu führen. Im 5. Kapitel des Briefes an die Galater beschreibt Paulus die Früchte des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch sein aufeinander. Der Heilige Geist bildet die Frucht des Geistes in uns aus. Die Früchte sind gute Charaktereigenschaften, die uns Christus ähnlich machen. In der Apostelgeschichte in Kapitel 6, Vers 3 und 5 lesen wir: Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. In Apostelgeschichte 11 steht: Denn er, Barnabas, hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Zusammengefasst kann man sagen, dass ein Leben in Christus, geführt vom Heiligen Geist, uns reifen lässt in unseren Charaktereigenschaften, in unserer Christusähnlichkeit. Und das sieht man den Leuten an und das spürt man ihnen ab. Im Johannesevangelium im 20. Kapitel steht: Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist bevollmächtigt uns für unser christliches Zeugnis. Im 1. Korinther 12 lesen wir dann noch Folgendes: Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird, ebenfalls durch denselben Geist, ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Der Heilige Geist beschenkt uns also mit sogenannten Geistesgaben. Mit diesen Geistesgaben oder auch Gnadengaben, griechisch Charismen, wollen wir uns in den nächsten zwei Predigten beschäftigen. Heute geht es um das Sprachengebet und nächste Woche spricht Antje über Prophetie. Der Geist Gottes ist die Kraft, die einem Christen die Vollmacht verleiht, in der Gemeinde Jesu und in der Welt segensreich zu wirken. Diese Vollmacht erfahren wir durch die Gaben des Geistes, die der Heilige Geist in Menschen wirkt. Es sind Befähigungen, die die Jünger Jesu, also wir, geschenkt bekommen, damit wir Jesus in seiner Kraft dienen und nicht in unserer eigenen. Und das ist ganz wichtig. Gott bewirkt das. Und er gibt uns die Kraft, damit wir sein Reich auf dieser Erde ausbreiten können. Die Gaben des Geistes sind notwendig, damit wir tun können, wozu Gott uns in dieser Welt beauftragt, sein Reich auszubreiten und Menschen zum Glauben und in die Nachfolge zu Jesus zu rufen und zu führen. Wir können uns also nicht aussuchen, ob wir uns auf den Heiligen Geist und seine Gaben einlassen wollen oder nicht, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, um zu tun, was Jesus uns aufträgt. Um ein fruchtbares Leben führen zu können, brauchen wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns unterschiedliche Gaben. Niemand hat alle und niemand hat keine. Als unterschiedliche Glieder an einem Leib können und sollen wir uns ergänzen und gemeinsam das tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Gemeinsam können wir viel mehr tun als einer allein, wie wir das am letzten Sonntag so wunderbar gesehen haben. Ja? Das ist das Geheimnis von Gemeinde und deshalb ist Gemeinde auch so wichtig. Es geht nicht nur darum, dass wir eine gute Gemeinschaft miteinander haben und dass wir nicht allein sind. Es geht darum, dass wir nur zusammentun können, was er uns aufgetragen hat. Und das nur mit Hilfe seines Geistes und seiner Gaben. Erst wenn wir zusammenarbeiten, kann sich das Reich Gottes in besonderem Maße ausbreiten. Wir brauchen aber auch den Geist Gottes, um miteinander arbeiten zu können. Denn sein Geist sorgt dafür, dass wir Liebe untereinander haben, dass wir uns gegenseitig vergeben können, wenn Missverständnisse auftreten und dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Im 1. Korinther 12 spricht Paulus davon, dass die Geistesgaben ein Geschenk sind. Kannst du noch mal klicken, Joe? Die Geistesgaben sind ein Geschenk, das heißt, man kann sie sich nicht verdienen. Und zwar durch gar nichts. Ja, nicht durch besondere Frömmigkeit oder sonst irgendetwas. Sie sind ein Geschenk. Sie sind eine Gnadengabe. Das heißt, dass Gottes Gnade sie uns zuteil werden lässt. Die Gaben des Geistes gehören zu Ämtern und Diensten. Das heißt, es geht dabei um die Ausstattung zum Dienst für andere und nicht um eine Bereicherung unseres eigenen Lebens. Und die Geistesgaben sind Kräfte. Es geht also nicht um unsere Gedanken in unseren Köpfen, sondern um sichtbare Veränderungen in der Umwelt oder in einzelnen Menschen. Und sie sind zum Nutzen aller gegeben. Heute soll es, wie gesagt, um das Sprachengebet gehen, weil das nicht so einfach verständlich ist. Das Sprachengebet gibt es nämlich einmal für den Einzelnen, um seinen Geist, also sein Kontaktorgan zu Gott, sensibler zu machen für Gottes Reden und sich selbst aufzuerbauen. Paulus schreibt zum Beispiel im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 14, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Meist geht mit dem Erhalt des Sprachengebets eine geschärfte Wahrnehmung von Gottes Reden einher. Man kann ihn dann besser hören, seinen Willen besser erkennen. Paulus schreibt weiter an die Korinther ab Vers 12, immer noch Kapitel 14. Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Amen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber 5 verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Paulus sagt hier, dass das Sprachengebet an unserem Verstand vorbeigeht, dass der Verstand untätig ist. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man sich zum Beispiel auf etwas anderes konzentrieren muss. Man kann es beten, wenn einem die Worte ausgehen. Man kann es beten in Situationen, die kritisch sind. Man kann es beten, wenn man Angst hat oder nicht weiter weiß. Eine Freundin von mir hat große Angst vor Hunden. Und das ist ja so, wenn ein Hund spürt, dass man Angst hat, dann ist er auch gleich schon mal irgendwie aggressiver, als wenn man keine Angst hat. Und sie wohnt hier in Hamburg und kann nicht immer an Hunden einfach vorbeigehen. Also man kann ja nicht immer auf die andere Straßenseite oder so. Und wenn sie dann also nah an einem Hund vorbeigehen muss, dann betet sie in Sprachen und dann lässt der Hund sie in Ruhe. Und sie kann in Ruhe an diesem Hund vorbeigehen. Ich persönlich bete zu ganz unterschiedlichen Zeiten in Sprachen. Manchmal bei der Hausarbeit, fast immer bevor ich für jemanden bete und auch fast immer in der Lobpreiszeit. In den Versen von Paulus wird deutlich, dass das Sprachengebet zwar gut zur eigenen Erbauung ist und dass er sehr häufig in Sprachen betet, ne, häufiger als alle anderen. Es gibt aber auch das Sprachengebet in und für die Gemeinde. Dieses ist laut Paulus nur dann sinnvoll, wenn es auch ausgelegt werden kann. Wenn also jemand in der Gemeinde laut in Sprachen betet, dann sollte jemand anderes das übersetzen. Sonst hat ja niemand was davon. Die Gabe der Auslegung ist allerdings meistens viel seltener vertreten als die geistgewirkte Gabe des Sprechens in fremden Sprachen. Es handelt sich bei der Auslegung auch nicht um eine echte Übersetzung, denn der Ausleger weiß weder genau, was einzelne Wörter bedeuten, noch kann er die Grammatik oder ähnliches. Und oft handelt es sich beim Sprachengebet auch gar nicht um eine echte Sprache mit Grammatik und so. Das gibt es auch, wie beim ersten Pfingstfest, wo die Apostel eben in den Sprachen redeten, die die Zugereisten sprachen und dass die dann plötzlich verstehen konnten, was die predigten. Aber meist sind Sprachengebet auch einfach so Silben und Laute und so ein bisschen so wie Babygebrabbel und die haben nicht an sich jedes Wort eine konkrete Bedeutung. Aber der Auslegende, der kann jedes Sprachengebet verstehen, egal ob es sich um eine richtige Sprache oder um dieses Babygebrabbel handelt, weil er Gottes Botschaft darin versteht. Und weil der Geist sich dem Geist Gottes öffnet und Gott ihm das Verstehen schenkt. Die Auslegung des Sprachengebets ist genauso ein großes Geschenk wie die Auslegung von Prophetien. Davon hören wir nächsten Sonntag. Spannend finde ich die folgende Begebenheit aus dem 10. Kapitel der Apostelgeschichte. Da hat Petrus zum ersten Mal vor Nichtjuden, also Heiden, gepredigt. Und ich lese ab Vers 44. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Wenn Gott sich Menschen offenbart, ob Juden oder Heiden, und sie Jesus als Herrn erkennen, dann zeigt sich, dass er seinen Geist auf sie ausgegossen hat, unter anderem daran, dass sie in fremden Sprachen, die sie nicht gelernt haben, sprechen können. Ich finde das faszinierend. Aber, damit keine Missverständnisse aufkommen, wenn du nicht in Sprachen beten kannst, heißt das nicht, dass du den Heiligen Geist nicht hast. Wenn du dich zu Gott hin bekehrt hast und wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst, dann bekommst du automatisch den Heiligen Geist, ob sich das in Sprachen äußert oder nicht. Also, zuerst einmal ist das Sprachengebet für jeden einzelnen Christen persönlich. Und wenn er oder sie seinen bzw. ihren Geist durch Gottes Geist aufbauen lässt, kommt es auch der Gemeinde zugute. Hilfreich ist es, in Gebetsgruppen in Sprachen zu beten, ruhig auch durcheinander. Das hilft oft, die Atmosphäre aufzuklären und öffnet alle Anwesenden dafür, Gott zu hören. Hier brauchen wir auch keine Auslegung. In der Seelsorge kann das Sprachengebet auch sehr hilfreich sein, weil es uns empfangsbereit macht für das Reden Gottes. Hier sollte es aber still praktiziert werden, sodass es den Hilfesuchenden nicht irritiert. Eine weitere Möglichkeit ist das Sprachengebet im Gottesdienst. Hier sollte es allerdings so praktiziert werden, wie Paulus im 1. Korinther 14 sagt. Es sollten nur 2 bis 3 Menschen für alle vernehmbar in Sprachen beten und es sollte jemand da sein, der dieses Gebet auslegen kann. Ein solches Sprachengebet ist oft, genau wie eine Prophetie, sehr aufbauend für die ganze Gemeinde. Da man oft nicht weiß, ob jemand die Gabe der Auslegung hat, ist es gut, das Sprachengebet und auch Sprachengesang in den Kleingruppen der Gemeinde zu üben, damit uns das vertraut wird. Die Kleingruppen oder Hauskreise können also eine Trainingsgruppe für den Gottesdienst sein. In den Kleingruppen können wir alles praktizieren und ausprobieren, hinterher darüber sprechen und in den Gaben wachsen. Wir werden gleich Gelegenheit geben, das Sprachengebet zu empfangen, indem wir euch, wenn ihr das Sprachengebet empfangen möchtet, die Hände auflegen und für euch beten. Manche von euch werden diese Geistesgabe sofort empfangen und einfach mitbeten können, wenn wir dann in Sprachen für euch beten. Bei anderen kommt vielleicht erstmal nur Stille oder nur eine ganze Silbe. Und ganz egal, wenn es nur eine Silbe ist, betet auch einfach mit. Manch einer traut sich vielleicht auch nicht so richtig, in der Öffentlichkeit in Sprachen zu beten. Der kann dann später allein dafür beten, dass er das Sprachengebet bekommt. Bei manchen kommt die Gabe auch erst etwas später. Bei einigen wird das Sprachengebet auch gar nicht kommen. Bei mir hat es zum Beispiel fast 20 Jahre gedauert, bis ich es bekommen habe. Obwohl ich schon ganz am Anfang, als ich mich bekehrt habe, darum gebeten habe und mir die Hände aufgelegt wurden. Und es hat 20 Jahre gedauert und dann kam es plötzlich. Gott weiß schon, wem er wann welche Gabe gibt. Es ist nicht wichtig, dass ihr in Sprachen beten könnt. Aber es ist schön, wenn ihr es könnt, weil es euch und andere aufbauen kann. Wenn du noch nicht in Sprachen beten kannst, gibt es auch einen anderen Weg, wie du sozusagen an deinem Verstand vorbei beten kannst. Dann kannst du das sogenannte Herzensgebet sprechen. Im Gegensatz zum Sprachengebet kann man das üben und einüben. Klassisch wird dieses Gebet aus der Ostkirche mit dem Rhythmus des Atems gebetet. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Das kann man einfach immer so vor sich hin sagen, beim Einatmen und Ausatmen. Man kann auch einfach nur beten, Jesus, 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 Jesus. Oder man sagt beim Einatmen Jesus und beim Ausatmen Christus. Ziel dieses Betens ist es, sich immer mehr von den eigenen Gedanken und Beschäftigungen des eigenen Geistes zu lösen, um frei und aufmerksam zu sein für das Wort, das Gott selbst in uns sprechen will. Dieselben Situationen, die sich für das Sprachengebet eignen, eignen sich auch für das Herzensgebet. Denn auch hier ist der Verstand irgendwann nicht mehr beteiligt und der Geist wird aufgebaut. Also das Jesusgebet kann man leicht beim Spazierengehen mit bei jedem Schritt beten oder im Sitzen, da fällt es leichter, das Gebet im Atemrhythmus zu sprechen. Keine Angst, wenn du das Sprachengebet empfängst, hast du es genauso unter deiner Kontrolle, wann du in Sprachen betest, wie beim Jesus- oder Herzensgebet. Es ist jederzeit deine Entscheidung, ob du gerade in Sprachen beten möchtest oder nicht. Und wie gesagt, keiner muss es, aber es ist schön, wenn möglichst viele diese Gabe haben. Wer sie sich wünscht, der kann jetzt nach vorne kommen und dann solltest du diesen Wunsch nochmal vor Gott und dem Beter aussprechen und dann legen wir die Hände auf und dann sprechen wir alle gemeinsam in Sprachen und wenn du eben eine Silbe oder mehrere Silben empfängst, sprich einfach mit und wenn es später kommt, kommt es später. Und alle, die sich nach dieser Gabe ausstrecken, die kommen jetzt einfach bitte nach vorne und die Beter, die ich vorher gebeten habe, kommen auch nach vorne.